herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoach und die Stimme hinter dem gleichnamigen Insta-Account und Blog. In dieser heutigen Folge freue ich mich auf ein Kennenlernen, das schon 2021 angefangen hat. Tina Ehrlich vom Instagram-Account Dreifach Schön ist heute zu Gast bei mir. Sie hat mich damals angeschrieben, als ihr jüngster Sohn Vincent, ihr drittes Kind, überraschend mit dem Down-Syndrom zur Welt kam, um sich zu bedanken für das Kraftgeben und Mutmachen, was sie aus einem Interview mit uns mitgenommen hat. Heute macht sie selbst anderen Mut und viel Freude mit ihrem Content, mit ihrer ganzen Liebe für ein etwas anders als geplantes Leben. Mit ihr spreche ich über Unbeschwertheit, Planänderungen und Überraschungen und wer man darin ist, wird und bleibt. Und ich möchte dir als Einstimmung auf dieses Interview mitgeben, dass wir uns sehr lange unterhalten haben. Selbst im Anschluss an das Interview habe ich mit Tina noch viel geredet und gesprochen, habe sie als Mensch hinter diesem Account wirklich besser kennenlernen dürfen. Wahrscheinlich kannst du an vielen Punkten dieses Gesprächs anknüpfen und an manchen vielleicht auch nicht. Jede Geschichte ist eine andere. Und wir dürfen selber darin entdecken, was wir mitnehmen, was uns zum Nachdenken anregt oder auch Fragen in uns aufwirft. Spannend fand ich zu sehen, wie Tina auch selbst immer wieder reflektiert hat, dass viele ihrer vermeintlich allgemeinen Gedanken mit ihrer eigenen privilegierten Situation zu tun haben und mit der Tatsache, die wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Auch wenn uns das Down-Syndrom unserer Kinder verbindet, pflegende Elternschaft verbindet, so ist doch jedes Kind darin anders. Und auch wir als Eltern mit unseren Kapazitäten, Sichtweisen und Erfahrungen. Ich fand es vor allem auch spannend, Tina nochmal zu erleben in dem Moment dessen, wie sie die Diagnose angenommen hat. Wie Behinderung überhaupt einen Platz in ihrem Leben gefunden hat, zu dem sie vorher gar nicht so den Zugang hatte. Und vielleicht geht es dir wie ihr, dass wir alle erst da hineinwachsen. Sensibler werden für das, was wir wahrnehmen, im Außen und auch an uns. Und uns dann fragen können, wie wollen wir damit in die Welt hinausgehen? Mach es dir gemütlich, nimm Platz in unserer Mitte und freu dich auf ein ehrliches Gespräch, ganz ohne Filter, mit einem echten Menschen, der hier seine individuelle Erfahrung und Geschichte mit dir teilt.
Hallo, liebe Tina. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr auf dieses Gespräch mit dir. Auch wenn ich dir mal gesagt habe, ich habe dir das geschrieben, vor allem in der DM, im Vorfeld dieses ganzen Podcast-Projekts mit dir, dass ich ein bisschen Respekt habe vor der Ironie und dem Witz, den ich manchmal bei dir wahrnehme. Aber da werden wir auch heute nochmal drüber sprechen. Ich freue mich vor allem darauf, dich als Mensch hinter dem Account ein bisschen besser kennenlernen zu dürfen und das, was dich auch bewegt. Und ich möchte dir mit dir so über die Themen Stärke, Mut und Schwäche heute so ein bisschen sprechen, die vielleicht auch mit deiner Reise und eurer Geschichte zu tun haben. Und bevor wir heute so einsteigen in die Folge, mag ich dich erstmal fragen, wie geht's dir denn heute und wie kommst du heute hier so an?
Mir geht's gut. Wir kommen aus 3 Wochen Krankenlager quasi raus, inklusive einer Woche Ferien. Und jetzt seit gestern sind die Kinder wieder in der Schule, also geht's mir sehr gut.
Das ist immer so, das kenne ich tatsächlich aus ganz vielen Coachings, das ist so dieser tiefe Seufzer. Kennst du das, wenn man so, es macht einmal richtig breit im Brustkorb und man denkt, ah ja, so fühlt sich das für einen Moment Freiheit an.
Genau, absolut.
Ich möchte ja mit dir so ein bisschen darüber reden, wie wir uns kennengelernt haben und auch über deine Reise, die du so bis heute seit der Zeit hinter dich gebracht hast. Denn wir haben uns kennengelernt, weil du mich damals angeschrieben hast, als Vincent auf die Welt kam. Du hast ein Interview gelesen, ich glaube bei Little Years damals über uns und hast dich bedankt bei mir, dass dir das Kraft gegeben hat in der Zeit, als Vincent auf die Welt kam. Und jetzt ist es ja so, dass du selber ein sehr großer Account bist, der auch andere Leute mitnimmt und der zu den The Lucky Few auch dazugehört und das auch sehr widerspiegelt in deinem ganzen Alltag, den du so zeigst. Du hast viel Lebensfreude, du lebst da, wo andere Urlaub machen und du teilst die Liebe zu deinem Kind mit Down-Syndrom mit vielen, vielen anderen Menschen. Wenn du selber so da drauf guckst, wer warst du 2021, als du mir geschrieben hast, und wer bist du heute?
Ich kann mich noch so genau daran erinnern, dass ich dieses Interview gelesen habe. Das ist total witzig, finde ich manchmal, wenn man so, man hat so voll diese Einflussfaktoren von verschiedenen Familien oder Accounts oder Momenten, wo man eben so Artikel liest, die einen auch noch voll lange begleiten. Und das war dieser Satz, dieses irgendwie so, wir hatten so ein Glück oder wir hatten unverschämtes Glück, ich weiß nicht mehr genau. Der hat mich so begleitet, weil ich auch irgendwie so dann gemerkt habe, so, boah, krass, guck mal. Die mussten, ihr hattet ja ein Thema mit Empfängnis.
Kinderwunschbehandlung, genau, ja.
Und das hatten, nicht mal das hatten wir, sondern wir haben einfach so 3 Kinder bekommen. Und trotzdem sitze ich hier und heule, dass dieses eine Kind nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Ne? Und das hat so einen voll den Lasting-Effekt, so diesen nachhaltigen Effekt auf meine Herangehensweise gehabt, dass ich einfach gemerkt habe, so guck mal, wir haben wirklich richtig, richtig viel Glück. Wir haben einfach so 3 Kinder bekommen und die sind richtig toll. Ich weiß heute erst, dass ich das auch eigentlich immer, wenn ich sowas gelesen oder gesehen habe, dass ich das meistens auch kommuniziert habe. Dass ich das irgendwie so, zum Beispiel Salome habe ich geschrieben oder Esther von Our Life in the Ups. So. Jeder, der so einen, wo ich so einen richtigen Erwachungsmoment hatte, das habe ich denen dann auch immer so voll mitgeteilt. Und
oh, wie schön.
Ja, denke ich mir heute auch so, das war echt gut, dass ich das gemacht habe. Aber genau. Ja, ich weiß nicht, ich meine, du hast das auch erlebt. Das ist so eine Zeit, in der man irgendwie, eigentlich hat man ja seine Freundin, seine Familie, man hat ja sein ganzes soziales Netzwerk, aber die verstehen ja Anja alle nicht. So richtig meine Ängste können die ja gar nicht verstehen. So, die können das auf so einer Metaebene können die das schon verstehen. So, ja, die können sich das schon irgendwie vorstellen oder versuchen das. Aber so in Realität verstehen die das ja überhaupt gar nicht.
Ja, es ist ein bisschen so wie Zuschauer im Kinofilm sein, ne?
So, du fühlst voll mit und du gehst so und total empathisch.
Ja.
Aber so ganz am Ende steckst du dich drin und gehst halt dann wieder zu deiner Familie und gehst halt abends schlafen und hast deine 2 gesunden Kinder oder so, keine Ahnung.
Ja, verrückt jetzt, wo du das sagst. Also ich weiß, dass ich mich daran erinnere, dass wir das damals auch ähnlich hatten. Also wir haben sehr schnell, ich weiß nicht, wie es bei euch war, das kam sehr schnell, als das klar war. Am Anfang war ja ganz unklar, was bei Tilly überhaupt los ist. Und als sich das so rauskristallisierte, ah, da kommt vielleicht eine Diagnose auf uns zu, welcher Art auch immer, war dann so dieses, ach, das wird schon alles gut und das ist schon alles gut. Ne? Es war sehr beschwichtigend. Und ich weiß aber, man sitzt ja selber da drin und wartet auf die Diagnose und es ist ja, ich weiß noch, wie der Arzt zu uns gesagt hat, tun Sie sich einen Gefallen und googeln nicht.
Und, hast du nicht?
Wie hast du es gemacht damals?
Alles
gegoogelt. Hast du gegoogelt?
Alles.
Und wie, was war das für ein Moment? Was ist das so für ein Moment, wenn du da sitzt und da kommt dein drittes Kind und du bist in Erwartung, eigentlich ist es wie immer, sage ich jetzt mal. Und jetzt googelst du. Was war das für ein Moment?
Dieses Gefühl, so dass das Herz so richtig absackt.
Ja.
Dass man richtig denkt so, oh Gott. Ja. Also, das kann nicht wahr sein. Aber bei uns war das anders. Der war auf der Welt. Der hatte diese 4 Fingerfurche. Ich hatte ihn angeguckt und dachte schon so, bisschen anders. Und hab dann aber so selber nur gedacht, Quatsch, du siehst das jetzt nur. Weil ich habe eine Freundin, deren Freundin, die hat keine Tests gemacht. Und die hat dann gesagt, das Kind kam auf die Welt und sie hat überall das Down-Syndrom gesehen. Einfach, weil das dann so in ihrem Kopf war. Und dann dachte ich so, genau, das ist wie bei ihr, das ist Quatsch.
Ja.
Und Stefan dann so, sieht aber schon ein bisschen anders aus, oder? Naja, und dann hat die Hebamme halt so dann gesagt, ja, also hier, 4 Fingerfurche, ich glaube, wir müssen ins Krankenhaus. Und für uns war das klar. Die haben dann gesagt, ja, wo sollen wir jetzt hier einen genetischen Test machen und so? Und ich war so, brauche ich jetzt eigentlich nicht. Guck den an. Ich sehe diese Hand. Ich sehe diese kurzen Oberschenkel. Bei anderen ist es so, eben so wie bei dir, so dass man so denkt, so, boah, nee, also eigentlich ist doch alles gut, so verstehe ich jetzt. Oder bei jemand anders, ne? Oder die dann hoffen und denken so, nee, da wird schon nichts bei rauskommen. Bei uns war so, ich brauchte diesen Test nicht. Für mich war das eigentlich total klar. Also ich habe den angeguckt und war so, ja, okay, nee, ist Down-Syndrom.
Hattest du in deinem Leben vorher konkreten Kontakt zu Menschen mit dem Down-Syndrom, bevor Vincent auf die Welt kam?
Nee, gar nicht. Also allgemein nicht Behinderung. Man kannte diese Busse, die immer die Kinder abholen, in die Schule fahren.
Ja.
Und das war's eigentlich. Und dann, ja, ich meine, ich habe auf dem Dorf, also ich sag Dorf, es ist eine Kleinstadt, aber es ist eigentlich ein Dorf, gewohnt. So, da gab's dann so halt ein paar, die kannte man. Und die hatten eine Behinderung.
Ja.
Was das war, keine Ahnung. Ich kannte die ja nicht wirklich. Man kannte die, man kannte die vom Sehen. Ehrlicherweise glaube ich, das waren eher so ein bisschen so leichte Lernbehinderungen.
Ja.
Das war jetzt nicht so, dass da irgendwie Kinder mit einem Down-Syndrom waren.
Ja, ist eigentlich spannend, ne? Weil ich, das ist auch so mein Erleben. Ich bin ja in einer Stadt groß geworden, wo es die Bethel-Werke gibt, ne? Und da gab es ja viele Menschen mit Behinderung einfach auch in unserer Stadt. Das gehört irgendwie zum Stadtbild sehr dazu. So, ich glaube schon, dass ich damit sehr groß geworden bin. Und trotzdem geht es mir wie dir, so, dass Menschen wahrgenommen wurden in meiner Mitte, die halt auch mit einer Behinderung leben und Einschränkungen haben, die halt nicht eine Lese-Rechtschreibschwäche sind oder ne, irgendwas anderes. Das gab es einfach nicht so im Detail. Du hast das nicht so mitgekriegt. Und ich fand, dass das auch ein großer Angstfaktor war, als Tilly auf die Welt kam. So dieses, oh, ich habe gar kein Bild davon, was mich hier erwartet.
Ja, total. Ich weiß noch eine Sache. Da war Vincent, glaube ich, 3 Wochen alt vielleicht oder so. Und wir waren dann, gibt's bei uns die Fasanerie da in der Nähe. Und dann sind wir da mit den Kindern hin und sind dann da irgendwie rumgelaufen. Und da war da eine Gruppe halt von, ich würde sagen, es waren junge Erwachsene eigentlich mit Behinderungen. Mhm. Und ich konnte das gar nicht sehen. Ich fand das ganz, ganz schlimm. Ich habe nur geheult. Ich saß dann da und habe geheult. Habe gedacht, das ist seine Zukunft. Aber irgendwie sieht man immer nur so diese extreme Hilfbedürftigkeit. So ein Mensch, der halt sehr, wirklich sehr stark eingeschränkt ist. Die meisten hatten 1:1 Betreuung. Ja. Und das war für mich der Horror. Das war die Zukunft von Vincent für mich.
Ist das deine größte Angst, so dieses, mein Kind könnte nicht selbstständig werden und kommt dann irgendwie unter die Räder oder hat nicht so ein erfülltes Leben, weil es nicht zu allem Zugang hat? Also ist das so das, was dahinter steckt?
Bestimmt, aber alle, die da mit dabei waren, hatten eine mega gute Zeit, ne? Ich glaube, wenn ich Vincent nicht gehabt hätte, hätte ich das total cool gefunden. Hätte ich mir gedacht, guck mal, hier, die machen den Ausflug, alle haben eine gute Zeit, voll schön. Aber du siehst ja dann dein eigenes Kind in dieser hilfsbedürftigen Rolle. Und ich glaube, das ist auch die größte Angst, dass dein Kind immer auf Hilfe angewiesen ist und nicht, dass es diese Hilfe, sondern dass du Angst hast, dass diese Hilfe nicht in dem Maße gegeben wird oder dass du das nicht mehr kontrollieren kannst, ob er diese Hilfe, die er benötigt, auch wirklich bekommt. Aber ich glaube, es ist immer diese Angst, dass man darauf angewiesen sein muss oder darauf angewiesen ist, dass andere Menschen das sehen, was mein Kind braucht und in der Zukunft irgendwann.
Ja, und ich glaube auch, es hat auch was damit zu tun, nicht nur zu sehen, was es braucht, sondern auch bereit, alles zu geben. Ne? Das hat ja ganz, ganz viel auch mit Annehmen oder Ablehnung zu tun in dem Moment. So, ne?
Total.
Solange du da bist und Mutter bist, liebst du den komplett und kannst dafür sorgen. Und was ist, wenn du aus dem System rauskippst, wenn du nicht mehr dauerhaft zuständig bist? Ja.
Ja.
Wie ist das heute? Jetzt ist Vincent ja schon ein paar Jahre alt. Der bewegt sich, der läuft, der fängt an zu sprechen. Was ist das heute für ein Bild?
Ja, ich meine, heute verstehe ich ja auch, dass mein Bild vom Down-Syndrom ja auch ein ganz, ganz anderes war, als es heute ist. Ich kenne ja jetzt ganz viele Menschen mit Down-Syndrom. Und ich weiß schon auch, dass mir wird ja auch immer gesagt, immer wieder mal gesagt, ja, Vincent hat ja auch eine leichte Form vom Down-Syndrom. Und ich weiß auch, was die Leute meinen irgendwie. Ich verstehe das. Ich finde das auch keinen Angriff oder so. Aber im Prinzip, das ist fast immer meine Antwort, alle Kinder mit Down-Syndrom, die ich kenne, jedes davon würde ich mit Kusshand bei mir aufnehmen. So, jedes hätte bei mir zu Hause, weil die alle einfach richtig tolle Kinder sind. Es gibt so schwere Fälle und natürlich gibt es Kinder oder Menschen mit Down-Syndrom, die unglaublich eingeschränkt sind. Aber das ist nicht die Masse.
Ja, und trotzdem ist es ja kein Lotto, so, ne, wo es einen Gewinner gibt und alle anderen haben verloren. So ist es ja nun mal nicht. Und ich glaube, trotzdem macht es ja auch was mit dir oder hat es auch mit dir gemacht. Dadurch, dass du jetzt ja mehr Menschen mit dem Down-Syndrom siehst, siehst du ja auch, okay, gut, das ist nun mal auch nicht die Behinderung, die alles außer Kraft setzt. Zwangsläufig. Ja. Ne? Und hast auch, glaube ich, einen anderen Blick darauf, so überhaupt auf Menschen mit Behinderung. Ne? Das merkt man ja auch, wenn ich jetzt mit dir rede. So, vorher war da eher so wenig Berührungspunkt, keine Vorstellungskraft. Und jetzt merkst du so, nee, warte mal, die Masse ist nicht die, die es ganz schwer hat. So, ne?
Ich kriege auch immer mal wieder Nachrichten so, dass Außenstehende dann sagen, ja, also meine Schwester, meine Schwägerin, meine Freundin, die haben auch ein Kind mit Down-Syndrom, der macht sich nicht so gut. Ich muss der mal sagen, dass sie da mehr fördern muss. Das ist heavy, ja, also
ja.
Da wird mir dann auch wieder so diese Verantwortung bewusst, so jedes Kind ist anders und nur weil das bei uns so ist, heißt das nicht, dass das bei jemand anders auch so sein sollte oder müsste oder könnte.
Ja.
Das ist manchmal auch schwer, das dann so ein bisschen auszuhalten.
Ja.
Dass man einfach sagt so, ja, ich finde es voll schön, dass ihr das bei uns seht und dass ihr vielleicht auch so ein bisschen die Berührungsängste verliert. Das ist ja mega cool, das ist ja auch so mit Sinn der Sache. Aber gleichzeitig ist nicht Vincent das Kind mit Down-Syndrom. Das ist ein Kind mit Down-Syndrom.
Ja.
Und wir sind eine Familie, die ein Kind mit Down-Syndrom hat, die auch in vielen Aspekten sehr viel Glück gehabt hat mit Kindergarten und so. Und das kann man nicht einfach so auf eine andere Familie übertragen. So.
Nee, und weißt du, ich finde es ganz spannend, weil ich glaube, dass es trotzdem ja auch immer was mit uns als Mensch zu tun hat. Ne? Das erlebe ich immer wieder auch in meiner Arbeit mit den Eltern. Wenn du als Persönlichkeit vielleicht so gestrickt bist, dass du mehr zur Angst tendierst, mehr zur Sorge, mehr zur Verschlossenheit, dann ist es für dich natürlich auch schwierig, damit umzugehen, dass dein Kind dich ja vielleicht noch mehr isoliert, weil das macht es ja noch schwerer, so teilzuhaben irgendwie auch für dich selber. Ne? Und ich glaube, du bist ja jemand, der mit der Lebensfreude, die du so zeigst und ausstrahlst, die ist ja nicht gespielt, das bist du ja in vielen Teilen. Und das ist ja auch was ich merke, ich folge dir ja auch schon wirklich lange und allein eure Lebenssituation, wie oft die sich geändert hat, ne? Ihr seid aus Deutschland weggegangen, ihr habt seid mehrfach umgezogen, habt Häuser gesucht, dann sind Dinge grandios schief gegangen. Es gab, also ich weiß noch, wie ich dir irgendwann geschrieben habe, wo so mal wieder ein Desaster bei euch war, was ich so im Außen wahrgenommen habe und gedacht habe, boah, Mann, okay, jetzt muss es dir doch wirklich auch mal reichen. Und du so gesagt hast, ja, eigentlich ja. Auch gerade so, ne? Und trotzdem ist es so, das ist ein Moment, aber es ist was schon auch bei dir wieder schnell in den Wandel geht. Glaubst du selber, dass du leichter mit Veränderungen umgehen kannst als andere Menschen?
Das ist eine gute Frage, weil wir da selber häufig auch drüber nachdenken, weil uns ja ganz oft auch gesagt wird, so, also ich könnte das ja nicht. Hier Haus bauen, Haus verkaufen, umziehen, neues. So.
Ja.
Und natürlich ist ganz viel davon ist auch ein Privileg. Ne? Also ich meine, wir haben die finanziellen Mittel und können irgendwo anders hingehen und wir haben die Jobs, die damit, also es ist ja so, unsere Rahmenbedingungen sind ja da sehr förderlich. Das muss man ja auch mal sagen. Aber darüber hinaus gibt es natürlich viele, die haben diese Rahmenbedingungen auch, die könnten das trotzdem nicht. Für die ist das trotzdem der absolute Horror, sich diese Vorstellung.
Ja, total.
Und mir reicht es jetzt gerade auch mit diesen ganzen Veränderungen. Das ist auch so, ist wirklich so. Nachdem jetzt diese Küche hier noch ausgebaut wird und wir wieder so auf einer Baustelle sind und ich gestern echt überlegt habe, seit 4,5 Jahren, haben wir immer wieder Baustellen. Wir renovieren ein Haus, wir reißen ein Haus ab. So, Wahnsinn. Okay, also da reicht es mir jetzt langsam. Aber ich war so nicht. Ich bin nie umgezogen, bis ich 20 war. Nie. Ja. Das heißt, ich habe mit meinen Eltern immer in einem Haus gewohnt. Dann bin ich mit Stefan zusammengezogen. Und wir sind einmal umgezogen im gleichen Haus, in eine andere Wohnung. Und das war's. So, bis ich 27 war, glaube ich. Ja,
krass.
Und ich hatte immer so einen ganz klaren, also was heißt ganz klar, aber für mich war immer jetzt, ich weiß nicht, ich mache meine Schule zu Ende, dann gehe ich studieren, was auch immer, dann mache ich Karriere. So. Und das war eigentlich immer sehr klar und sehr geradlinig und nicht, dass ich irgendwie eine Ahnung hatte, was Karriere machen heißt und nicht, dass ich irgendwie eine Ahnung hatte, was ich wirklich studieren will. Hatte ich nämlich überhaupt nicht, war dann irgendwie fertig, konnte Mathe irgendwie ganz gut und so Wirtschaft und dann habe ich Finance studiert. Weil ich auch so, ich dachte, das macht meine Eltern glücklich. Das war in mir, ich mache meine Eltern glücklich, indem ich da studiere.
Wow.
Denke, ich habe auch keine Ahnung, was ich sonst machen soll und mache ich dann. Und dann bin ich im Bachelor ins Auslandssemester gegangen, nach Australien und habe auf einmal so gemerkt, so, will ich das? So in der Bank sitzen und
Zahlen schieben,
E-Mails schreiben und Präsentationen machen und so. Und dachte dann eigentlich, komm, ich mache den Bachelor fertig und danach höre ich auf. Ich habe aber so ein duales Studium gemacht und habe dann gefragt, kann ich hier nach dem Bachelor aufhören? Dann habe ich gesagt, nö.
Welche Entscheidung ist dann gefallen, als die gesagt haben, so, nee, geht nicht?
Ja, ich hätte 10.000 Euro zurückzahlen müssen von Studiengebühren. Und das war, also ist viel Geld, war aber damals halt einfach so viel Geld, wo ich so dachte, so, geht nicht. Und dann hatte ich mit so Stefan, also ich bin schon sehr lange mit Stefan zusammen, haben wir überlegt, also gedacht, ja, nee, okay, komm, ich mache diesen Master dann noch mit. Der ging auch nur 1,5 Jahre und ein halbes Jahr davon konnte ich nochmal ins Ausland gehen. Und dann war das überschaubar irgendwie.
Ja.
Dann bin ich dann nochmal ins Ausland gegangen, bin nach Paris zum Auslandssemester und Stefan ist in der Zeit nach Kolumbien. Der war dann schon selbstständig.
Ja.
Das war aber eigentlich auch schon so, der hatte sich dann irgendwie selbstständig gemacht. Fand ich ganz schlimm. Ich war umgeben von Bankern, Unternehmensberatern, erfolgreiche Menschen, die viel Geld verdienen. Und er war so, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich verdiene einfach mal erstmal genauso wenig wie du. So, wir sind dann einfach beide zusammen, okay? Und ich dachte so, das kann doch nicht dein Ernst sein. So, ja, hat er dann trotzdem gemacht, wie sich eben heute rausstellt oder irgendwann rausgestellt hat, war auch gut so. Aber damals war das schon irgendwie krass. Und dann hat er so gedacht, wenn du in Paris bist, dann gehe ich halt nach Kolumbien. Und dann war er irgendwie in Kolumbien, hat er ein bisschen Spanisch gelernt und halt da gearbeitet. Und dann sind wir zurückgekommen und ich wusste, dass ich ein Sabbatical, also ich musste dann auch noch 2 Jahre bei der Bank arbeiten, um meine Schulden abzuarbeiten sozusagen. Und hatte dann aber einen Anspruch auf 1 Jahr Sabbatical. Und dann haben wir einfach da drauf hingearbeitet, wir haben Geld gespart, haben dann unsere ganze Wohnung aufgelöst und haben dieses Sabbatical gemacht. Genau, und das haben wir dann gemacht und das war so der Start.
Es klingt so ein bisschen nach Ausbrechen. Es klingt so ein bisschen nach Ausbrechen aus einem, ich sag das jetzt mal überspitzt, ne? Es klingt nach Ausbrechen aus einem goldenen Käfig so, ne? Man könnte sagen, da sind alle Privilegien da, es ist alles gut, mir geht's finanziell gut, aber das warst offensichtlich nicht ganz du. Ihr seid in der Bereitschaft, ständig eure Lebensbedingungen zu verändern, auch zu tolerieren, dass vielleicht mehr Chaos um euch rum ist, vermeintlich, als um andere Familien, die so ganz geradlinig durch ihr Leben gehen. So. Worauf fußt das, dass du das kannst, dass du das mitgehen kannst?
Ich glaube, weil ich gemerkt hab, ich kann es. Wir haben es immer wieder gemacht. Wir sind immer wieder, wir sind von hier nach da. Wir waren immer 3 Monate an einem Ort so. Das heißt, du musstest, es war dann nicht so wie Urlaub, sondern du musstest dich ja dann schon irgendwie so ein bisschen einfinden und ein bisschen Kontakte knüpfen und so. Und wenn du da einmal merkst, das kann ich.
Ja.
Ich bin nicht so mega gut da drin, irgendwie so in Unbekannte und neue Leute kennenlernen. Das ist jetzt nicht so richtig meine Wohlfühlatmosphäre. Aber ich kann das. Wenn das sein muss, dann geht das schon. So. Mhm. Und ich glaube, das gemerkt zu haben und dann, ich glaube, dass wir jetzt dann auch tatsächlich bereit waren, so ein Haus zu verkaufen, umzuziehen in ein anderes Land und so, das war dann tatsächlich Vincent eigentlich. Ohne Vincent wären wir auf jeden Fall nicht auf Mallorca.
Wieso? Woran liegt das?
Ich glaube, der war so, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Monate alt. Und dann saßen wir irgendwie auf der Terrasse von dem gerade fertig gebauten Haus. Und, das war noch später. Ja, da war der schon ein Jahr alt oder so. Und dann sitzen wir da draußen und ich habe realisiert, dass wir nicht nach Australien gehen können. Das war immer so ein bisschen unser Traum. Wir beide damals studierten, Zeitalter, Stefan, ja, ich ein halbes Jahr. Und wir wollten immer nach Australien. Und dann hat sich für mich rausgestellt, okay, mit einem Kind mit Down-Syndrom kriegst du kein dauerhaftes Visum in Australien. Und das war richtig schlimm. Das war so, ich meine, das ist ja das erste Mal, wo man irgendwie so eine Ahnung bekommt von so einer Diskriminierungserfahrung. Ne?
Ja, ja. Und vor allem, ich finde, das macht ja auch was ganz Neues, auch so mit dem Wort von Behinderung. Ne? So wie oft wir von außen behindert werden, wenn wir nicht dem Normalitätsprinzip entsprechen.
Total,
ne?
Total, genau. Ja. Und das waren zwei richtig harte Tage, weil wir irgendwie, ich habe so viel geweint, ich fand das so krass. Und dann haben wir, ich weiß noch, dass wir so auf dem Fahrrad waren und darüber gesprochen haben und gesagt haben, guck mal, jetzt gucken wir zurück und denken uns, hätten wir mal vor 10 Jahren, wären wir mal nach Australien gegangen, dann hätten wir das Problem jetzt nicht. Aber in 5 Jahren oder in 10 Jahren gucken wir zurück und denken uns, boah, wären wir bloß mal dann vor 10 Jahren irgendwie woanders hin. Weil jetzt sind die Kinder 13, 14, keine Ahnung und das ist jetzt einfach nicht mehr so einfach. Als sie klein waren, wäre das noch leicht gewesen. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, richtig, jetzt geht's los.
Wenn ihr dann immer loszieht und ihr verändert euch dann und habt dadurch quasi neue Dinge euch getraut, die nicht immer auch nur einfach waren, weil es manchmal ein bisschen unangenehm ist, sich so ins kalte Wasser zu schmeißen. Was ist das, was du daraus gewinnst? Was ist das, was du daraus ziehst, was du nicht wieder zurückgeben wollen würdest?
Ich glaube, viele Frauen haben ja dieses Imposter-Syndrom, so dass du immer denkst, so irgendjemand kommt und zeigt mir so, du kannst das alles gar nicht. Und ich habe das, du verarschst uns hier die ganze Zeit. Und ich habe das auch ganz krass. Also ich hatte das auch im Studium, bei der Arbeit dann später. Und ich glaube, je mehr ich merke, dass ich Dinge kann, umso weniger wird das oder umso schneller kann ich mich davon überzeugen, doch, du kannst das. So, da kommt keiner. Das ist kein Quatsch. Und ich glaube, dieses selber zu merken, wie viel wir schaffen, wie viel wir können, mit wie viel wir am Ende umgehen können, Ungewissheit, Probleme. Es hat ja niemand das gleiche Leben. So, du kannst ja mit niemandem dein Leben vergleichen. Nein. Eigentlich. So. Und es ist wie so ein Spiel, du kriegst halt Karten. So, und diese Karten, die bekommst du, die sind dein Leben, das sind Dinge, die dir passieren. Und die Karten kannst du nicht ändern. Du kannst sie nicht tauschen, mhm. die sind einfach so. Aber du kannst ja aussuchen, wie du die Karten spielst. Mhm. So. Und das ist eben der Teil, den wir in der Hand haben. So, ich kann natürlich hier sagen, so, oh Gott, ich habe ein Kind mit Down-Syndrom. Was kommt da auf mich zu? Und ich kann dann mich sorgen. Und das habe ich auch ein halbes Jahr lang gemacht. Das, ja. Mhm. Also das darf man ja auch immer nicht vergessen. So, das ist ja nicht, kommt ja nicht von heute auf morgen. Und dann kannst du aber einfach sehen, so, was kann mir die Karte bringen?
Ja. So,
und diese Karte kann mir eben ganz, 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 ganz viel bringen. Ganz viel Gutes. Und wenn ich das aber so, ich glaube, es ist halt so ein aktiver Prozess. Ne? Ich muss dann daraus auch was Gutes machen.
Total.
Und wenn ich das nicht mache, dann kann mir das auch ganz viel Schlechtes bringen, dass ich einfach immer nur sehe, wo ich benachteiligt, eben zum Beispiel Australien.
Es ist ja auch so ein Selbstverhinderungsprinzip, ne? Da kommt dann die Frage zum Tragen, die du und Stefan sich gestellt haben. Wenn wir uns in 5 Jahren fragen und nicht losgegangen sind, dann haben wir es nicht gemacht. Dann hatten wir die Karten in der Hand und haben sie nicht entsprechend gespielt.
Ja.
Ne? Okay. Und das ist ja das einfach das Symptom des Bereuens. So, möchte ich mein Leben bereuen oder möchte ich es so gestalten, dass ich mit jeder Entscheidung d'accord bin, selbst wenn ich im Nachgang sage, ja, die Entscheidung war jetzt nicht unbedingt die beste, die ich je getroffen habe. So.
Haben wir auch.
Und ich glaube auch, was vielleicht ganz spannend ist für viele auch, die zuhören, das mit dem Imposter-Syndrom haben ja wirklich sehr, sehr viele Frauen tatsächlich, was auch ganz, ganz gut belegbar mittlerweile ist, dass es auch einfach eine Parallele zum patriarchalen System einfach auch hat und aufweist, ne? Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, wenn wir jetzt so an deine Geschichte von heute denken, mit diesem vermeintlich goldenen Käfig, ne, aus dem man ausbricht. Wenn man halt immer in Strukturen gut sein will, die einem selber gar nicht so entsprechen, ja, dann ist es ja auch viel leichter, dass dich ständig Leute überholen, weil du denen ja ansiehst, die fühlen sich da drin wohl. Und es ist ja aber in dir ständig unstimmig und du machst was, wo du eigentlich so vielleicht in deinem unbewussten Kern schon merkst, ob das so meins ist.
Ja, ja.
Ne? Und jetzt, wo du so merkst, hey, da ist ein Vincent, das ist alles anders, wir sind außerhalb einer Norm. Und was ist, wenn wir das auch selber so gestalten, wenn wir unser Leben außerhalb der Norm leben? Und jetzt hast du ja ganz andere Spielräume da drin.
Total.
Das macht ja auch wirklich ein Selbstbewusstsein, was weit weg ist von, ich muss auf den Tisch hauen und ich muss jemand sein oder mich gestalten oder präsentieren, sondern ich bin mir bewusst, wer ich bin. Und darin fühlt sich's ja auch viel leichter an.
Mhm. Und das war auch halt voll der Prozess.
Ja, das glaube ich.
Ich hatte nie eine Herausforderung vorher. Also es hat, natürlich hatte ich Herausforderungen, aber ich hatte nie was nicht geklappt hat oder was anders war, als ich dachte. Es hat alles immer geklappt.
Ja, es war noch so in den Bahnen, die sehr, sehr klar sind. So.
Genau, ich bin 32 Jahre alt geworden und eigentlich gab es keine Dinge, die nicht geklappt haben. Ich habe mir was vorgenommen, das hat funktioniert.
Ja. Hast du das Gefühl, du kennst dich jetzt besser?
Absolut, absolut. Da ist immer noch ein weiter Weg bestimmt, aber... Nee, es ist voll schön auch. Aber das habe ich damals noch nicht gesehen.
Jetzt haben wir ja trotzdem auch, und das haben wir heute schon so ein bisschen angeteasert, ja auch in der Begrüßung. Ich habe dir, als ich dich gefragt habe, ob wir einen Podcast führen, habe ich zu dir gesagt, ich finde, du hast sehr, sehr viel Offenheit, sehr viel Toleranz in dir. Das merkt man, du hast viel Humor, viel Leichtigkeit. Und jetzt gibt es auf deinem Account so eine, ja, wie nenne ich das denn jetzt? Eine Facette, sagen wir mal, von dir. wo du manchmal mit den Dingen, die du präsentierst oder preisgibst, gleichzeitig in so eine Kritik gehst, indem du Kommentare, die du bekommst oder die irgendwie auf dich einprasseln, verarbeitest mit einer gewissen Ironie und Sarkasmus. Und das hat schon auch gemeinsam mit dem, dass ich dich als jemand erlebe, der sehr wach ist, wenn es um politischen Diskurs geht oder auch um Meinungen, die man zu Themen haben kann. Da halte ich dich für sehr stark tatsächlich. Hat das für mich so ein sehr surreales Gefühl gehabt von, oh, das wird aber ein spannendes Gespräch, wenn ich da vor mir sitzen habe. Jetzt erlebe ich dich hier im Gespräch und ich merke, wie frei und offen du bist und wie gut der Zugang auch zu dir einfach ist und wie wenig schwierig das ist. Woher kommt diese Ironie und der Sarkasmus und wozu dient dir das vielleicht auch manchmal?
Man weiß das ja in der Theorie, dass Menschen in den sozialen Medien auch blöde Kommentare bekommen. Und darauf kann man sagen, muss man wissen vorher. Mhm. Ich bin ja aber in diesen ganzen Instagram-Zirkus so ein bisschen reingeschlittert irgendwie. Das war ja nicht irgendwie der Plan oder so. Eigentlich war das am Anfang ja mehr so Tagebuch fast. Ich habe ja so fast so meine Trauer irgendwie verarbeitet und das tat auch voll gut. Aber wenn man dann selber so Kommentare bekommt, dann ist es irgendwie was anderes als die Theorie, dass das so passieren kann.
Ja.
Also da hat sich wirklich jemand die Zeit genommen und am Anfang waren das halt auch wirklich richtig schlimm, so extrem behindertenfeindlich und ja, ich habe dann irgendwann meine Einstellung verändert und so, das geht jetzt alles nicht mehr, das ist schon mal ganz gut, aber das tut halt weh. Also das, wenn es, ich glaube, es ist auch noch was anderes, wenn es um einen selber geht, als wenn es ums Kind geht. Und das hat mich viele schlaflose Nächte und viele, viele Tränen gekostet. Und dann, als das dann nicht mehr ging, dann kamen dann andere Kommentare, die auch irgendwie einfach so teilweise dämlich waren und weiß ich nicht, einfach so völlig unnütz und unangebracht. Und klar kann man auch einfach sagen, okay, ignoriere ich. Aber für mich war am Ende diese so Flucht nach vorne, wie man so sagt. Und irgendwie so dachte ich mir so, ich nehme den einfach den Wind aus den Segeln, indem ich Kommentare, die ich sowieso schon mal so bekommen habe, Dinge, die ich vielleicht selber sogar so denke. Also manchmal macht man ja auch was und versteht so selber auch die Kritik, die dann da kommt. Das ist ja ein Potpourri oder Dinge, die meine Mutter sagen würde. Oder
die Nachbarin vom...
Oder die Nachbarin, ja. Egal, ja. Also so, man nimmt einfach irgendwas, was man schon mal bekommen hat, was man schon mal gehört hat, was man selber denkt und schreibt das hin und nimmt denjenigen, die das auch wirklich denken und mir geschrieben hätten, einfach den Wind aus den Segeln, weil die sich so denken, ah, guck, brauche ich gar nichts mehr schreiben. Ich würde sagen, das ist so der Hauptaspekt. Und am Ende denke ich mir auch, ist so ein bisschen Entertainment. Ich nehme was Negatives und mach daraus was Lustiges, dann kann es gar nicht so schlimm sein. Ich kann so damit irgendwie besser umgehen, weil ich mir denke, komm, ist witzig, ist gar nicht so schlimm. Und jemand anders lacht noch darüber. Und gleichzeitig habe ich, Stefan sagt immer, das ist eine Art von Humor, den ich im echten Leben nicht habe. Den habe ich nur, wenn ich schreibe. Den kann ich auch nicht replizieren.
Ja, ich glaube auch, dass es so, wenn ich dich ja auch heute höre und auch wenn alle anderen dich hören, du hast einen sehr freundlichen Humor, ne? Auch einen, der schon eher auch vorsichtig ist oder auch mal so eine Unsicherheit irgendwie preisgibt. So, es ist eigentlich nicht deine Art, so nach vorne zu preschen, finde ich. Und ich glaube, das ist oft das, was mich auch so irritiert hat, wo ich dann dachte, okay, mit wem habe ich es jetzt zu tun? Wer kommt jetzt? Ja. Wer kommt heute hier an? Die Tina, die total krass straight ist, ne? Wo irgendwie so diese Finance-Klarheit hintersteckt, die ich da vielleicht vermeintlich vermute. Ja, oder ist es halt doch der Kern, der dich auch ausmacht, der vielleicht lange Zeit einfach in geraden Bahnen gelaufen ist, die gar nicht so deine gewesen sind. Es ist ja eine Form von Selbstschutz und gleichzeitig, glaube ich, macht das uns ja manchmal auch eine Distanz, ne? Weil so, wenn ich dich heute erlebe, du bist nicht der Mensch, der auf Konfrontation aus ist.
Ich bin krass harmoniebedürftig. Ich kann Streit kann ich gar nicht ertragen.
Also wirklich okay, so gar nicht. Okay, du hast drei Jungs zu Hause.
Ja, okay, die hauen sich mal ein bisschen, aber die lieben sich auch. Deswegen ist das okay. Aber so Streit unter Erwachsenen oder Streit unter so wirklich irgendwie Gefühle verletzt oder keine Ahnung, kann ich nicht ertragen. Überhaupt nicht.
Ja.
Also ich bin schon total authentisch auf Instagram, abgesehen jetzt davon. Das finde ich einfach so, das ist wirklich, wie du sagst, so ein bisschen Selbstschutz und so ein bisschen, komm, ich mache einfach aus was Blödem, mache ich einfach was Lustiges.
Was glaubst du, was das vielleicht aber auch der Community bringt? Ne? Ich meine, die lachen ja auch drüber. Was bringt es denen, dass du das kannst, dass du es drehen kannst?
Ja, vielleicht ein bisschen so. Macht ihr das auch? Komm, mach einfach, nehm die Scheiße und mach Gold drauf. Na, aber so, es ist ja schon so ein bisschen so. Du kannst das nicht steuern, was andere... Ich kann das nicht steuern, was andere Leute mir schreiben. Kann ich nicht. Das Einzige, was ich machen kann, ist, wie kommt das bei mir an? Und indem ich daraus einen lustigen Kommentar mache... Kommt das gar nicht so sehr an mich ran.
Jetzt ist es ja so, du hast das heute schon angesprochen, ne? Du hast manchmal Reaktionen gekriegt und da sind wir bei dem sich seiner Stärken bewusst werden, dass es Menschen gibt, die auf dich zukommen und sagen, boah, ihr macht das so gut, ne? Oder bei der Familie, die wir kennen, da müsste vielleicht mehr Förderung hin. Man hat ja schnell auch so einen Vorbildcharakter, ne? Wir alle sehen nicht alles aus deinem Leben, wir gucken nur durchs Schlüsselloch so, durch das wir auch gucken dürfen in dem Moment. Und trotzdem hast du ja eine sehr enge und liebevolle Bindung mit Vincent. Ich finde, das ist sehr, sehr sichtbar so. Ne? Und es hat viel Leichtigkeit, viel Freude immer. Du hast sehr viel Förderung, die man auch in deinem Alltag sieht. Und die wirkt sehr leicht im Alltag. Ich finde, du hast sehr viel Mut, ihn sehr selbstbestimmt groß werden zu lassen. Das fällt mir natürlich auch auf, weil ich ein Kind habe, was eine sehr krasse Weglauftendenz irgendwie immer wieder gezeigt hat, so in dem Alter von Vincent. Und dann denke ich immer manchmal so, wie du ihn einfach so vorlaufen lässt. Ich finde es großartig. Bewundere das sehr. Und ich glaube, dass andere Menschen da auch manchmal drauf gucken und so einen Druck von Vergleich auch irgendwie verspüren. Weil genau das, was du eben gesagt hast, wir haben alle nicht das gleiche Leben. Weder in der Situation, wo du ein Kind mit Down-Syndrom hast und ich eins mit Down-Syndrom habe, noch in der, wie deine Prägung war oder wie meine Prägung gewesen ist. Machst du dir selbst manchmal auch Druck, wenn es um Vincent geht?
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist, was bei uns der extreme Vorteil ist, ist, dass wir vorher schon Kinder hatten, ja. Also vor Vincent. Und dass wir da auch, also dass wir eigentlich mit den ersten beiden Kindern schon so einen Prozess durchgegangen sind, dass ich gemerkt habe, jeder weiß immer alles. Jeder weiß alles besser. Mhm. Wir hatten ein erstes Kind, was schrecklich geschlafen hat, was nie zufrieden war. Also wir hatten anderthalb Jahre, die richtig, richtig schwierig waren. Und da hat auch immer jeder gesagt, ach, der schläft schon, wenn er müde ist. Mhm. Ja, richtig. Ich kenne das also mit diesen tollen Tipps, die Menschen haben. Jeder hat ja immer Tipps, mhm. ganz viele tolle Tipps. Und eigentlich wissen es alle besser als man selber. Und das war also dieses erste Kind, war bei uns erstmal so, okay, eigentlich hat keiner hier eine Ahnung. Wir nicht, die nicht, niemand weiß überhaupt, wie irgendwas funktioniert. Und das haben wir dann so mit dem zweiten Kind dann irgendwie so perfektioniert, dass wir gemerkt haben, okay, wir wissen alle nicht, was wir tun. Wir tun unser Bestes. Und ich war noch nie, ich habe auch keinen einzigen Ratgeber, Babyratgeber, so, das war noch nie so mein Ding. Aber es ist halt am Ende auch irgendwie, also es ist klar, man könnte ein bisschen mehr lesen, aber es ist auch ein Vorteil, wenn man sich einfach so denkt, so, wir kriegen das schon irgendwie hin. So, das wird sich schon irgendwie zeigen.
Ja.
Und wir sind beide so, was nicht immer von Vorteil ist. Ist ja auch immer ganz nett, wenn so einer so ein bisschen mehr Plan hat. Aber das war halt schon immer so, dass wir, also was heißt schon immer so, aber wir haben so durch diese ersten beiden Kinder gemerkt, so, wir kriegen das eigentlich schon hin. Wir haben zum Beispiel auch beim ersten Kind schon abgehalten. Das haben alle anderen so, was macht ihr da? Und wir dachten so, vielleicht ganz gut. Hat mega funktioniert, haben wir bei allen Kindern ja dann so gemacht. Aber ich meine, das ist jetzt 7 Jahre her oder sowas, da waren schon noch viele so, was macht ihr da? Was soll das? So, und ich glaube, da hat man schon so einen Prozess durchlaufen, wo man merkt, okay, der ist auch einfach anders als andere Kinder. Der sagt nicht mit 6 Monaten, oh ja, gib mir mal den Brei, finde ich lecker. Der schläft auch nur in der Trage und auch nur draußen und auch nur in Bewegung. Und sobald du stehen bleibst, ist er wach. Mir kann niemand erzählen, so und so funktioniert das, weil bei meinem Kind funktioniert das so und so nicht. So. Und diesen Prozess, den haben wir schon durchlaufen, bevor wir Vincent hatten. Und ich glaube, das war am Ende sehr, sehr hilfreich, dass man einfach gemerkt hat, so, nee. Und diese Selbstsicherheit, die ich damals jetzt gar nicht so wahrgenommen habe, aber jetzt so im Rückblick hatten wir das da eigentlich schon auch, die habe ich erstmal voll verloren, als Vincent auf die Welt kam. Da war alles weg. Auf einmal hatte ich keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht. Sagst du mir. So. Und du wirst so aus dem Krankenhaus entlassen. Also wenn der grau um den Mund wird, wenn der anfängt zu schwitzen, wenn er nicht mehr gut trinkt, wenn der zu viel schläft, dann unbedingt ins Krankenhaus und denkst so, was ist grau um den Mund? So, man verliert vollkommen sein Gefühl dafür, weil man denkt, dieses Kind hat irgendwie eine andere Bedienungsanleitung und die habe ich noch nicht ganz verstanden. Und das waren ein paar Monate und dann dachte ich auch so, okay, in der Gruppe wurde gesagt, man muss ganz, ganz früh muss man sich beim Physiotherapeuten anmelden, weil ansonsten kriegt man keinen Platz mehr. Rufe ich da an, sagt die so, ja, können übermorgen kommen. Ich denke so, aber der ist 6 Wochen alt. So. Aber der hatte irgendwie keine wirklichen Themen, wo wir das gebraucht hätten. Aber auf einmal habe ich gedacht, ja, aber macht man ja so. Also gehen wir da jetzt hin. So. Mhm. Und das waren diese ersten Monate, wo wir einfach gesagt haben, macht man so, muss man machen, machen wir auch so. Und irgendwann findest du dann dein Gefühl wieder. So. Du kannst dich auch irgendwann, weil Vincent hat sich recht früh gedreht, irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Monate. Und da habe ich gedacht, boah, das ist auch ganz schön früh, also das macht das eigentlich voll gut. Und dann kommt aber jemand und sagt so, ja, ja, das kommt von der Hypotonie. Was? Okay, gut. Also irgendjemand sagt so, das ist normal, das haben die alle. Und, das muss ich jetzt mal kurz sagen, ich hasse nichts mehr als unsere Kinder. Wenn jemand sagt, unsere Kinder und alle unsere Kinder mit Down-Syndrom meint, kriege ich Gänsehaut. Finde ich richtig schlimm. Weil wenn man denkt, es ist trotzdem jedes Einzelne ein eigenes Kind. Das sind nicht unsere Kinder. So, das ist mein Kind, das ist dein Kind.
Aber das ist, glaube ich, genau das Momentum. Weißt du, das ist genau das Momentum, wo der Druck vielleicht entsteht. Weißt du, wenn du als Mama vielleicht auch noch nicht so gesettelt bist und wenn du vielleicht nicht, wie du jetzt 2 Kinder vorweg hattest und schon mal so ein Gefühl für eine gewisse elterliche Selbstsicherheit entwickelt hast, ist es ja noch mal schwieriger. Ne? Und du bist unfassbar vielen verschiedenen Meinungen ja auch ausgesetzt, ne? Deiner Selbsthilfegruppe, wenn du eine hast, der Logopädin, der Physiotherapeutin, der Frühförderung, der Erzieherin in der Kita. Ne? Da kommen ja ganz, ganz viele Menschen, die plötzlich einen Eindruck deines Kindes haben, der auch immer so in dich einfließt. Ne? Und ich glaube, das ist so der Segen von Social Media, dass man manchmal einfach reingucken darf in Familien und sieht, guck mal, ist einfach nur ein Kind.
Ja.
So, ne? Das ist das Schöne. Und dann, glaube ich, passiert aber genau das, was du auch schilderst. So, dann guckt man hin und denkt sich, ah, guck mal, bei denen läuft es aber leicht, das ist aber irgendwie easy, so, ne? Und dann können ja 2 Sachen passieren. Entweder fühlt man eine Frustration, weil es bei einem selber nicht so leicht ist, ne? Oder man hat halt einen enormen Selbstzweifel und merkt so, ja, da müsste ich irgendwie mehr tun. Wie ist so dein Empfinden, was das mit deiner Community macht, teilhaben zu dürfen an dem, wie die Entwicklung von Vincent so läuft und wie es für dich auch läuft als Mama?
Also ich gucke mal so zurück auf mich, wie das bei mir war. Da war es ja Baby, war es ja keine Ahnung, wie der sich entwickelt. Und mir hat das extrem viel gegeben zu sehen, guck mal, das geht. Ich habe die Pippi gesehen, habe gesehen, wie sie geschaukelt hat und dachte so, oh, krass, guck mal, wie cool. Und ich hatte aber immer im Kopf gesagt, und selbst wenn es ein Jahr später kommt. Also natürlich ist es jetzt auch leicht zu sagen, aber das hatte ich damals schon, zu sehen, wie sich andere Kinder entwickeln, was alles kommt und zu wissen, selbst wenn es 1-2 Jahre später kommt, ist mir egal, aber das kommt. Mhm. Ich glaube, diese Gewissheit, guck mal, das kommt.
Ja.
Das wird passieren. So, der wird irgendwann laufen. Und egal, wie alt der dann ist, ich weiß nicht, also mir hat dieses, das wird kommen und das wird passieren, das hat mir einfach richtig viel gegeben.
Ja.
Und es war mir ja von Anfang an klar, dass ich das nicht sagen kann, wie sich das entwickeln wird. So, wir hatten zum Beispiel auch, heute sieht das alles immer so leicht aus, als ob das jetzt bei uns alles so super, und es ist heute auch leicht, bei uns ist das heute auch tatsächlich,
ja.
weil du sagst, es mit dem Weglaufen so, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht, aber ich weiß mittlerweile, der geht zur Seite, wenn da ein Auto kommt. Ich weiß, der läuft nicht auf die Straße. Ich weiß, der läuft, wenn der mal keinen Bock hat, läuft der auch in die andere Richtung, so. Aber das ist bei ihm eher in so einer, ich würde sagen, wie bei einem Kind, was 2,5 ist. So, also er ist halt einfach ein bisschen zurück und das hat kein großes Ausmaß. Das ist einfach so, ja. Und das weiß ich, das kann ich einschätzen und deswegen lasse ich den auch laufen. So.
Gibt es denn was dir noch Sorgen bereitet, wenn du jetzt so in die Zukunft guckst? So?
Total. Also ich glaube, die große Sorge ist immer und die wird sicher immer bleiben, was ist, wenn ich nicht mehr bin?
Ja.
Das ist auch der Grund, warum ich so viel oder warum Stefan und ich auch so viel Sport machen. Warum wir auch versuchen, so gut zu essen. Weil wir so sagen, uns darf nichts passieren.
Longevity.
Genau, uns darf nichts passieren. Na klar, irgendwann wird das kommen und irgendwann stellt sich die Frage und so. Das war am Anfang, war das natürlich viel, viel schwieriger. Heute sieht alles so lustig und leicht aus bei uns. Aber der Vincent hat super spät angefangen zu lächeln. Und da kommen wir mal zu diesem Vergleichen. Ich weiß nicht, wie oft ich gegoogelt habe, wann fängt ein Kind mit Down-Syndrom an zu lächeln. 1 Million Milliarde Mal. Für mich war das Autismus.
Was war die Angst dahinter?
Und ich hatte nämlich einen Artikel gelesen von einem Vater in irgendeiner Zeitung, der hatte erst auch so darüber geschrieben, es gab einen ersten Artikel und dann Kind hat Down-Syndrom, Und dann gab es einen zweiten Artikel, Kind hat Down-Syndrom und Autismus. Und da hat er dann eben beschrieben, wie er dieses Kind dann teilweise in die Schule schleppen muss, weil er halt auf gar keinen Fall irgendwo hingehen möchte, weil er Angst hat, weil er so und er aber zu ihm nicht durchdringen kann. Aber er natürlich zur Arbeit muss und dieser Sohn in die Schule muss. Und dass manchmal er dann eben von anderen Eltern betrachtet wird, so als würde er seinem Kind irgendwas antun, aber die das halt einfach nicht verstehen, so wie das ist. Und das hat mir schlaflose Nächte bereitet. So dieses Zukunftsbild, und heute, ich sehe auch andere Accounts von Kindern, die so eine Doppeldiagnose haben. Und ich sehe auch, das ist ja auch nicht deren Alltag. Das sind einzelne Momente. Und ja, das kann eben teilweise auch mal häufiger vorkommen. Aber deren Alltag sieht ja auch anders aus als nur dieses, ich schleppe den in die Schule. Aber das war in meinem Bild. Ich muss den überall hinschleppen. Der ist 10 und ich schleppe den überall hin, weil der nicht mitkommt. War riesengroße Angst von mir. Und da konnte mich auch niemand beruhigen. Null Menschen konnten mich beruhigen, weil jeder gesagt hat, also mein Kind hat mit 2 Monaten angefangen zu lächeln. So, ja, war ein bisschen später, okay, war vielleicht so 10 Wochen. Und der hat auch mal gelächelt. Ist nicht so, dass er das nicht konnte. Aber halt nur, wenn du ganz viel Aufwand gemacht hast. Und der hat eigentlich erst wirklich angefangen zu lächeln ab 6 Monate. Und das ist eine sehr lange Zeit, wenn man sich solche Gedanken macht.
Ich glaube aber auch, dass das halt auch viel damit zu tun hat, erstens, wie wir persönlich gestrickt sind, das ist das eine und das andere auch, dass Herausforderungen sich so unterschiedlich zeigen. Ne? Wenn ich an uns denke, als Tilly auf die Welt kam, war das für uns ja schon erschreckend so, weil man auch nicht richtig weiß, worauf man zuläuft. Aber in dem Moment, als es klar war, war einfach diese Annahme davon, okay, so ist es jetzt.
Ja,
das sind die Karten, die uns ausgeteilt wurden. So, wie spielen wir jetzt damit? Ne? Und wie spielen wir so, dass es lebenswert für uns ist? Und ich glaube, das ist immer das Ziel, so zu spielen, dass es lebenswert für einen selber ist und nicht für die anderen.
Und das hat bei uns aber viel, viel länger gedauert. also bei mir, Stefan war dann auch schon so, oh, whatever.
Ja.
Aber da denke ich mir immer so, der hat sich auch nicht so mit allem auseinandergesetzt. Ne? Der hat dann einfach gesagt, ja, und das ist natürlich eine schöne Situation, aber irgendwie denkt man sich, einer von uns beiden muss schon informiert sein. Einer von uns muss schon wissen, okay, irgendwann muss man dann auch mal zur Logopädie oder so. Aber auch da, ne, das ist bei uns so voll der Prozess gewesen. Ich habe lange, lange gehadert damit, dass wir ins Ausland gehen, wegen diesen Therapien. Habe ich gesagt, was nehmen wir denn weg, ja, wenn wir diese Therapien nicht machen? Genau, und irgendwann habe ich, wir waren auf Reise und ich habe so gemerkt, okay, krass, der kriegt hier so viel Input. Dann hat er natürlich diese zwei Brüder, die so, da will er ja einfach immer mitmachen. So. Die sind ja irgendwie so der größte Motivator für den. Und irgendwann habe ich diese Selbstsicherheit bekommen. Und jetzt hier zum Beispiel, wir waren zweimal bei einer Logopädin, aber jetzt in 2 Jahren, ne, waren wir zweimal da. Und es ist für mich okay, wir waren jetzt bei Diana so mal, wenn wir in Deutschland sind. Und da kriegt man ja immer so ein bisschen Input. Aber es ist okay, aber es ist auch nur okay, weil er sich ja trotzdem entwickelt. Weil es kommt.
Ja, und dann kannst du im Vertrauen sein so damit. Ja, total.
Genau. Wenn das anders wäre, wenn da weniger kommen würde, dann würde ich mir auch viel mehr Stress machen. Und so weiß ich natürlich auch, wenn der jetzt jede Woche zur Logopädie gehen würde, könnte der wahrscheinlich schon mehr. Ja. Also ist jetzt einfach keine Priorität. Wir sind halt 5 Personen und ich will uns allen diesen Stress nicht so aufbürden, wo ich sehe, das ist nicht unbedingt notwendig. Wenn das notwendiger wäre, wäre das anders, klar.
Was würdest du einer Mama sagen, die ihr erstes Kind bekommt? Das ist ein Kind mit Down-Syndrom, die vielleicht auch damit hadert, überhaupt noch mal Kinder zu kriegen, weil sie sagt, ja, das ist schon eine Aufgabe, mit der ich erstmal so zurechtkommen möchte. Und die das anders wahrnimmt als du und ich, die das schon als sehr herausfordernd, sehr schwierig wahrnimmt, ne? Die vielleicht auch nicht das Gefühl hat, ich kann für so vielfältige Eindrücke sorgen und so, ne? Ich habe da keine Geschwister, keine Auslandsreisen rum. Was würdest du ihr mit auf den Weg geben, damit sie vielleicht auch so ein bisschen mehr in dieses Vertrauen kommen kann?
Lern dein Kind kennen. Und es geht nur über die Zeit. Und blende auch so, also wir hatten auch so eine, gibt es auch eine WhatsApp-Gruppe, und das musste ich auch ausblenden. Ich musste die auch, ich glaube, ich bin da zwischenzeitlich auch ausgetreten, weil ich das nicht konnte, dieses Kind, also ich hatte immer, wenn ich ihn bei mir hatte, war alles super. Mhm. Wenn er geschlafen hat und er war nicht bei mir, dann war alles schlimm. So. Daran habe ich ja aber gemerkt, an ihm ist nichts falsch. Der ist, wie er ist, der ist toll, ich liebe den. Ja. Nur dieses Außenrum, diese Sorge, dieses, wenn ich dann irgendwas von dem Pflegegrad gehört habe oder von, und auch da, am besten halt wirklich in sich reinhören. Was tut mir gut? Macht es für mich Sinn, jetzt einen Pflegegrad zu beantragen und einen Schwerbehindertenausweis? Bin ich so ein Typ, der sagt so, komm, wir organisieren das und bringt mich das in quasi wieder in so eine Normalität, dass ich einfach sage, so, guck mal, ich kann hier das organisieren. Und so Leute gibt es bestimmt. Für mich war das genau das Gegenteil.
Das heißt, der Rat, den wir geben könnten, ist eigentlich so dieses, du musst gar nichts.
Genau.
Erstmal musst du dein Kind kennenlernen,
ja,
und da für dich auch kennenlernen, wie sich die Liebe zu deinem Kind anfühlt.
Total.
Unabhängig von der Diagnose.
Wir sind zwar alle Eltern von einem Kind mit Down-Syndrom, aber Nummer 1 ist unser Kind natürlich ein ganz anderes, aber Nummer 2 sind wir auch einfach so unterschiedlich alle. Und es war auf jeden Fall dieses drauf zu gucken, was alles mit ihm anders ist, das hat mir so nicht gut getan. Also so ganz und gar nicht. Und ich könnte mir vorstellen, es geht vielen anderen auch so. Und ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es ganz vielen anderen auch nicht so geht. Dass die sich so denken, nee, wir machen da jetzt hier mal die Bürokratie und wir arbeiten das mal ab. Und so kommen wir irgendwie wieder in unser geregeltes Leben rein.
So holen wir uns Ordnung ins Chaos, so, ja, total.
Genau, so. Und für mich war es wichtig, dieses Kind zu sehen und dieses Kind kennenzulernen. Und als ich gemerkt habe, dass meine Einschätzung von ihm, egal worum es ging, was er kann, was er nicht kann, wie er sich verhält, dass die auch mit mir Vertrauten oder Menschen, denen ich vertraue, Therapeutinnen, Ärztinnen, übereinstimmt. Mhm. Ab da war ich wieder so in meinem, okay, guck, ich kenne dieses Kind, ich kann das einschätzen, ich weiß das wieder, der Herzfehler, der ist nicht mehr, da kann nichts mehr passieren. Das war so, glaube ich, das, was mich voll aus der Bahn geworfen hat. Und ab da hatte ich irgendwie dieses Vertrauen in uns und also vor allem in meine Einschätzung und aber auch in ihn und auch in so, wir schaffen das schon. Und dann war nicht mehr, oh, lass mal lieber schnell irgendwie hier einen Termin bei einer Logopädin zu kriegen, weil alle sagen, das braucht man. Und dieses alle sagen, ich glaube, das muss man versuchen auszublenden, obwohl das so, so schwer ist. Das ist halt so leicht gesagt, so, ja, blende das mal aus. Jo, wusste ich auch in der Theorie.
Ja. Es ist das, was du sagst. Alles ist anders. Man hat das Gefühl, man hat die Bedienungsanleitung nicht. Deshalb sucht man im Außen nach der Bedienungsanleitung. Aber ich glaube, die findet sich halt tatsächlich in der elterlichen Expertise, die man einfach entwickelt. Und die entwickelst du halt im Zusammenleben und nicht ja. im darauf einwirken, ja. wie sich das Kind entwickelt. Das ist ja ganz spannend, weil du hast ja auch tatsächlich mittlerweile einfach eine Followerschaft, die ja auch weit über nur Menschen von Kindern mit Behinderung irgendwie hinausgeht. Also wir folgen
ganz normale
ganz
Leute.
Neurotypische Frauen, Menschen, ja. Kinder, ganz normale
ja,
Leute.
Ja, aber echt, so, das war ein Scherz.
Oh Gott, dafür kriegen wir jetzt bestimmt nachher eins aufs Dach. Wie drehen wir das jetzt ironisch? Nein, das lassen wir kurz weg. Aber es ist ja tatsächlich so, dass da Menschen dabei sind, die vielleicht gar keinen Berührungspunkt damit haben. Genauso wie du und ich den auch nicht hatten, bevor ein Kind in unser Leben getreten ist, was es mitgebracht hat. Und man neigt ja dann auch dazu, manchmal verschiedene Perspektiven einzunehmen. So, ne? Dass man ja auch wahrnimmt, okay, wie sieht das jetzt jemand, der nicht in der Inklusionsbubble drin ist? Wie sieht jemand diese Verhaltensweise? Wie sieht jemand das, was wir da an Aufwand betreiben oder wie wir mit den Dingen umgehen? Wie anders ist denn dein Leben wirklich oder euer Leben, wenn du das versuchst, für dich so einzuordnen? Ist es so anders?
Nee. Also ich würde sagen, die Angst war ja vor diesem großen Anderssein. Und natürlich ist es anders. Na klar, also es ist ja egal, wo man hinkommt. Jeder sieht, du hast ein Kind mit Down-Syndrom und so. Natürlich macht einen das anders.
Ja.
Das ist mir auch die ersten Jahre, ich würde sagen, das ist erst so seit einem Jahr oder anderthalb wirklich anders, so, dass ich mir so denke, so, whatever. Also, dass ich irgendwo hinkomme und mir das eigentlich egal ist. Wenn jemand das komisch findet oder wenn jemand das, weiß ich nicht, dann ist ja. das für die halt blöd. I don't care. Vorher habe ich jeden Blick, habe ich gesehen. Jeden abwertenden Blick auf dieses Kind. Der war ein Stich in mein Herz. Ne? Und da habe ich mich, glaube ich, auch einfach noch eher anders gefühlt. Ich meine, da war der 6 Wochen alt, bin ich zu in die Kita gegangen, habe gefragt, ja, hier, ob er denn noch den Platz hätte. Und dann fragt sie mich so, ja, ist er denn viel mehr Aufwand? Also weiß ich nicht, der ist 6 Wochen alt und der ist wie jedes andere. Ja, weil mehr Aufwand können wir nicht leisten. Und da bin ich nach Hause gegangen, auch nur geheult. Ich meine, diese Momente, ne, die gab es wie Sand am Meer gefühlt, wo du auf einmal merkst, so, oh Gott, dir schnürt alles zu. Und das war dann in dem Moment, wo ich so dachte, naja, der macht sich gut irgendwie. Das wird schon, aber mein Gedanke war, was wenn nicht? Was, wenn der nicht so fit wäre, wenn der jetzt irgendwie irgendwas mehr bräuchte, dann hätte der hier keinen Platz mehr. Das ist hart.
Lass uns zum Abschluss eine schöne letzte Frage nochmal über dich angehen. Jetzt hast du so ein gewandeltes Leben mit viel Leichtigkeit, mit viel Freude, mit viel Humor. Du genießt deine Kinder. Und man sieht ja, das ist sehr bunt, was du so machst und wie man dich erlebt. Ne? Du hast schon gemalt, du töpferst gerade ganz viel. Du machst viel Sport, um gesund zu bleiben für deine Kids. Und seit neuestem bist du auch in einem Women's Circle. Wer hast du vor, in deinem Leben so zu sein und zu werden? Und was macht Glück eigentlich für dich aus, unabhängig davon, zu den Lucky Few zu gehören?
Also ich glaube, das ist viel liegt darin begründet, dass ich einfach immer so diesen Weg, den ich dachte, der für mich gedacht war, gegangen bin. Mhm. Also es ist ja auch viel davon, spielt sich ja auch im eigenen Kopf ab. Also man denkt ja immer, alle haben Erwartungen, die mögen da sein und manchmal sind die gar nicht da und ich denke nur, jemand erwartet das von mir. Das heißt eigentlich, bis ich ins Sabbatical gegangen bin, habe ich eigentlich so einen geraden Weg, bin ich so gegangen, wo ich dachte, der wird von mir erwartet. Der war absolut nicht mein Weg. Also wenn ich mir heute mich selber angucke, denke ich mir, wie Gott, ich feine zu dir. Ich meine, der Punkt war, ich konnte das gut. So, aber ja. Ich glaube, jetzt, wo die Kinder so aus dem Gröbsten raus sind, habe ich mir gedacht, ich muss irgendwie mehr zu, und das ist natürlich auch, Kinder sind ja unser größter Lehrmeister und Spiegel und sonst irgendwas. Und ich habe einfach gemerkt, so, ich muss da auch bei mir einiges aufarbeiten. Das ist so der Grund für diesen Women's Circle, dass ich einfach merke, so in mir läuft das nicht so rund, wie man das gerne hätte oder wie man das häufig gerne so nach außen hin, wie es so aussieht. Und was will ich überhaupt? Was ist überhaupt mein, ich kann ja jetzt nicht irgendwie, ich habe letztes Jahr meinen Job dann gekündigt, so final nach irgendwie Elternzeiten und so. Und auf einmal stehst du ja da, was machst du denn jetzt? Also klar, ich bin jetzt halt in dieser schon sehr privilegierten Situation, dass ich Geld verdienen kann über Instagram und zeitgleich genug Zeit habe, um andere Dinge zu probieren.
Zu machen.
Genau. Ja. Ich bin überhaupt nicht künstlerisch aufgewachsen. Meine Eltern haben da nie irgendwas gemacht. Und ich glaube, sowas prägt einen. Man denkt dann, man kann das nicht. Ich kann nicht singen, ich kann nicht malen, ich kann nicht töpfern, ich kann nichts davon. Das sind wir einfach nicht. So.
Ja.
Und das halt dann irgendwann mal zu hinterfragen und zu sagen, nee, warte mal, Weil Töpfern, das wollte ich irgendwie vor 10 Jahren schon ausprobieren. Es hat sich alles immer nicht wirklich ergeben. Und letztes Jahr hat sich das dann ergeben, dass hier so ein Platz vorletztes Jahr so ein Platz frei geworden ist in so einem Workshop. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt, der fängt nächste Woche an, ich bin hier, das ist jetzt hier dieses Signal, dass ich das jetzt machen muss. Und lustigerweise hat die Tochter von der Töpferin auch das Down-Syndrom, so sind wir auch irgendwie ganz lustig. Aber ja. Genau, und so fing das an, dass ich irgendwie einfach dachte, so, ich muss jetzt mal was finden, wer bin ich, was mache ich, mein Leben ist ja im Idealfall noch ein paar Jahre. So, was mache ich mit der Zeit? Ich sehe schon, dass das auch bei Instagram ja auch irgendwie, das bietet ja auch einen Mehrwert. Es ist ja, also ansonsten würde ich das auch nicht machen, ehrlicherweise. Aber ja, wer bin ich? Was möchte ich gerne machen und so. Und das ist jetzt irgendwie so diese Phase. Und
hast du ein Gefühl dafür, wer du gerne sein möchtest?
Ich merke, dass es mir Spaß macht, zu kreieren, so zu machen. Mhm. Und das ist jetzt mit dem Töpfern halt mega cool, einfach richtig schön. Und ich finde es lustig, wie viele Leute fragen, ja, willst du das verkaufen? So, ja, natürlich, würde ich das mal verkaufen vielleicht.
Yeah.
Aber erstmal bin ich hier auf dem Pfad des Lernens. So, und das dauert einfach. Und ich bin eigentlich so voll der sprunghafte Typ, so, oh, macht mir keinen Spaß mehr, aber dann lasse ich das wieder oder so. Und ich merke jetzt, bei den Töpfern ist es nicht so. Und offensichtlich ist das was, wo ich wirklich, ich habe richtig, richtig, richtig Lust, da besser zu werden und immer besser zu werden.
Und du hast also Lust gefunden, doch eine Expertise zu entwickeln. Genau, so.
Ja. Endlich mal, ja.
Ja, voll, wie schön. Aber was macht das Glück jetzt heute so für dich aus, wenn du so drauf guckst? Also es wird uns ja immer so nachgesagt, ne? The lucky few, wir können die Welt anders wahrnehmen, wir haben einen anderen Blick auf Leistung, auf Normalität. Das macht uns häufig offener dafür, schneller dankbar zu sein oder mitfühlender zu sein, ne? Aber wenn du es mal nur für dich als Tina nimmst, was macht dich richtig glücklich?
Also erstmal, ich würde da total zustimmen zu diesen.
Ja. Yeah.
Aber für mich ist einfach mega, mega schön, und das wäre nämlich bei meinem anderen Plan nicht so gewesen, dass ich meine Kinder so erlebe. Dass ich,
yeah.
Ich habe auch, ich meine, weiß ich nicht, darf man das so sagen, aber ich wollte schon immer gerne auch eine Tochter haben. Und ein Grund dafür war, dass ich so dachte, boah, die erziehe ich mal, der zeige ich so die innere Stärke, die wird so richtig, boah, so eine starke, weiß ich nicht, dass die so, keine Ahnung, so feministisch erziehen, bla bla bla. Und irgendwann habe ich dann so gemerkt, das ist eigentlich mega geil, dass wir Jungs haben, weil die können wir genauso feministisch erziehen. Und wie viele Frauen werden die in ihrem Leben begegnen? Und wenn die alle so, also wenn die da teilweise einen Impact hinterlassen können, der einfach viel größer ist, als wenn man nur eine Frau so, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall kam das so in meinem Kopf, dass ich so dachte, wie cool eigentlich. Wir können diese Jungs einfach so richtig, denen so viel mitgeben an Empathie. Und dann kam auch noch Vincent und der gibt ihnen ja nochmal eine ganz andere Form der Empathie und so. Genau, also für mich ist dieses Glück einfach, diese Familie so erleben zu können, wie wir das jetzt tun. Dieses, wir sind so, Stefans Mama sagt immer so, wir sind so voll die Einheit. Und das, so fühlt sich das auch an. Also so, wir sind so, wir fünf, so das ist so.
Ja.
Da ist einfach so eine Einheit und ich möchte das so gerne denen mitgeben, dass sie nicht dafür da sind, irgendjemand glücklich zu machen, außer sich selber, sondern dass sie, und erst dann können sie so quasi verteilen, ihre Liebe und ihr Glück und sonst irgendwas. Aber genau, das ist mein größtes Glück, dass ich hier so, das alles so intensiv miterleben kann. Und wir, klar, auch so ein extrem selbstbestimmtes Leben haben und wir uns dieses Leben mit Vincent aufgrund unserer Privilegien auch so machen können, wie das für uns gut ist. Und das ist natürlich mega schön. Und das Potpourri aus diesem, jetzt auch noch die Zeit zu haben, sich selber so ein bisschen besser kennenzulernen und seinen Kindern das mitzugeben, wie wichtig das ist, auf sich selber zu hören und so, das ist einfach richtig toll. Und dann, klar, irgendwie gleichzeitig auch noch ein bisschen mehr Toleranz und Neugierde auch auf dieses Anderssein verbreiten zu können. Und sei das nur hier in der Schule. Also das finde ich auch so schön, einfach so. Der Vincent ist mittendrin und er hat super viele andere Freunde und so. Und wir werden sehen, wie sich das entwickelt, je größer die werden. Aber es ist einfach schön, ja, da irgendwie auch einen Unterschied zu machen.
Ja. Wir wirken halt immer da, wo wir sind, ne? Und mit dem, was wir sind und wer wir sind und nicht mit dem, was wir glauben, was dran oder richtig wäre.
Ja.
Ja, voll schön. Ich danke dir für dein Vertrauen. Ich danke dir für dein, dich aus der Komfortzone herauswagen, was ja aber zu deinen Fähigkeiten gehört. Und ich wünsche dir einen super, super schönen Tag, liebe Tina.
Vielen, vielen Dank.